Generell habe ich mir auch schon vor meinem Coming Out in der Politik oftmals die Frage gestellt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich draußen im Wald bei meinen Bäumen geblieben wäre. Ich habe ja Forstwirtschaft studiert. Politik ist manchmal extrem anstrengend. Und seit meinem Coming Out, das war mir ja auch von vornherein klar. Deswegen habe ich mich über viele Jahre auch so schwer getan, zu mir zu stehen, oder hatte so wahnsinnig Schiss vor meinem Coming Out, weil mir klar war, dass ich nicht einfach als die Frau in den Landtag gehen kann, die ich eigentlich schon immer war, und so tun, als wäre nichts gewesen. Mein Coming Out als aktive Politikerin, als Mandatsträgerin ein enormes mediales Interesse erzeugen wird. Und ich war mir lange Zeit nicht bewusst, ob ich dieses mediale Interesse und im Prinzip sozusagen den permanenten Seelenstriptis irgendwo auch psychisch-mental gewachsen bin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Diesmal mache ich allerdings eine Ausnahme und bleibe in Berlin. Mit euren Fragen im Gepäck traf ich mich mit Tessa. Als eine der ersten geouteten Transabgeordneten im Bundestag hat sie queere Geschichte in Deutschland geschrieben. Tessa ist in Zwiesel im Herzen des Bayerischen Waldes groß geworden und hat neben ihrem queerpolitischen Engagement deshalb noch klassische politische Themen im Blick, welche sie im Bundestag anpackt. Mit Tessa spreche ich deshalb über ihre Politisierung auf dem bayerischen Land, wie sie als Landtagsabgeordnete queerpolitischen Handlungsdruck gegenüber der Regierung Söder erzeugte, und über den Klassiker, wenn es ums Landleben geht: Mobilität.
Hallo Tessa.
Hallo.
Hi. Schön, dass ich dich heute interviewen darf. Ich bin ganz aufgeregt. Ich sitze hier im, wie hieß das Haus nochmal, in dem ich gerade bin?
Ich glaube, das hat keinen richtigen Namen. Ich will einfach sagen, wir sitzen hier unter den Linden 50. Das ist eines von mehreren Häusern des Deutschen Bundestages, wo die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen ihre Büros haben.
Und das ist ja für mich tatsächlich eine spannende Erfahrung, weil ich normalerweise so mit dem Zug oder mit dem Auto in verschiedene Dörfer jette und da Menschen interviewe. Und heute sitze ich hier bei dir im Büro.
In Berlin, in der Hauptstadt.
Genau. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Bevor wir mit allem starten, Tessa, mit welchen Pronomen fühlst du dich wohl?
Ich definiere mich klassisch binär als Frau und deswegen ist mein Pronomen sie oder ihr.
Dankeschön. Tessa, du bist seit dem 26. Oktober jetzt Abgeordnete des 20. Deutschen Bundestages. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, danke schön.
Und normalerweise starte ich immer so: Was sind die ersten drei Sachen, die Menschen einfallen, wenn sie an das Dorf denken, in dem sie wohnen oder groß geworden sind? Dich würde ich gerne fragen, weil du jetzt so ganz frisch im Bundestag sitzt. Wenn ich Bundestag sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
Viel Arbeit, hektischer Betrieb und Freude, Ehre. Es sind ja schon mehr wie drei, aber es ist mir echte Freude und Ehre, hier im Deutschen Bundestag Politik gestalten zu dürfen.
Ist das auch jetzt schon so? Also ich meine, es gibt ja Stand heute, 1.12., noch keine neue Bundesregierung, und du sagst schon viel Arbeit und hektischer Betrieb. Ist das schon so?
Ja, also so der klassische parlamentarische Betrieb hat noch gar nicht angefangen. Es ist der Kanzler noch nicht gewählt, auch die Ausschüsse sind noch nicht besetzt. Also das wird dann die klassische Parlamentsarbeit im Januar beginnen. Aber es ist schon enorm viel Arbeit, als neu gewählte Abgeordnete hier anzukommen, sich in der Bürokratie des Deutschen Bundestages zurechtzufinden und das Büro zum Laufen zu bringen.
Hast du das Gefühl, dass deine Tätigkeit als Landtagsabgeordnete im Bayerischen Landtag dich darauf vorbereitet hat? Ist das nochmal enorm anders jetzt hier in der Hauptstadt als in München?
Also Doch, die Rolle ist in etwa die gleiche, es ist einfach nur mal eine andere Liga. Ich würde sagen, wenn der Deutsche Bundestag die Bundesliga ist, dann ist der Bayerische Landtag eher die Regionalliga, einfach weil hier schon nochmal, glaube ich, eine ganz andere Arbeitstaktung, dichtere Taktung stattfindet und weil die Verwaltung einfach viel größer ist, der Apparat. Mhm. Gegen den Deutschen Bundestag mit mehreren tausend Beschäftigten in der Verwaltung und MitarbeiterInnen, der Abgeordneten, der Fraktionen gegenüber dem Bayerischen Landtag. Da war der Bayerische Landtag eher was wie ein Familienunternehmen, wo sich alle kennen.
Ja. Ja. Jetzt hast du ja queere Geschichte in Deutschland geschrieben. Du bist zusammen mit deiner Parteikollegin Nike Slavik die erste geoutete transweibliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Dafür hast du ja viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und auch sehr viel Zuspruch. Wie geht's dir denn damit?
Also ich glaube nicht, dass ich mir da irgendwas drauf einbilde. Ist für mich jetzt, wie soll ich sagen, also ich als Person mein Leben hat sich jetzt dadurch nicht großartig geändert. Ich weiß aber sehr wohl um die Wirkmächtigkeit, die Nachricht vom Einzug in den Deutschen Bundestag von mir und Nike ging um die ganze Welt.
Echt?
Wir haben sogar Eingang in die New York Times gefunden und es waren so unendlich viele Medienberichte aus allen Ländern dieser Welt, dass ich das gar nicht alles verarbeiten kann, weil es ja wirklich alles gleichzeitig in den ersten Tagen nach der Wahl stattgefunden hat. Ich weiß aber schon, dass allein dieser Einzug ein deutliches Signal nicht nur in die deutsche Gesellschaft hinein, sondern auch ein deutliches Signal in die Welt hinaus ist. Dass das auch für viele Menschen in vielen Ländern dieser Erde, wo gleichgeschlechtliche Liebe, wo transgeschlechtliche Menschen immer noch verfolgt und stigmatisiert werden, ein echter Hoffnungsschimmer ist.
Mhm. Treibt dich das an in deiner Arbeit, der ganze Zuspruch?
Also der Zuspruch nicht, mich treibt an, dass ich die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen in unserer Gesellschaft, in dieser Welt deutlich verbessert. Ich bin getrieben, für Akzeptanz einzustehen und zu werben. Und ich weiß, dass ich allein aufgrund meiner Persönlichkeit, meiner persönlichen Geschichte, einfach enorme Medienaufmerksamkeit habe aufgrund meines Mandates hier im Deutschen Bundestag und weiß sehr wohl, dass ich diese Aufmerksamkeit, die ich habe, diese Bühne dafür nutzen kann, um für Akzeptanz zu werben, um für Aufklärung zu werben, um für Akzeptanz einzustehen und deswegen sehe ich mich schon auch als Sprachrohr für Menschen, die diese Bühne und diese Aufmerksamkeit nicht haben.
Was würdest du denn sagen, wie sehr ist denn so dein eigenes Queer-Sein Teil deiner politischen Arbeit und wie sehr wurde das auch an dich von außen herangetragen? Und gibt es auch Momente, wo du sagst, das nervt mich, ich möchte eigentlich auch was anderes machen als Queer-Politik?
Generell habe ich mir auch schon vor meinem Coming-out in der Politik oftmals die Frage gestellt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich draußen im Wald bei meinen Bäumen geblieben wäre. Ich habe ja Forstwirtschaft studiert. Politik ist manchmal extrem anstrengend. Seit meinem Coming-out, das war mir ja auch von vornherein klar. Deswegen habe ich mich über viele Jahre auch so schwer getan, zu mir zu stehen oder hatte so wahnsinnig Schiss vor meinem Coming-out, weil mir klar war, dass ich nicht einfach als die Frau in den Landtag gehen kann, die ich eigentlich schon immer war und so tun, als wäre nichts gewesen. Mein Coming-out als aktive Politikerin, als Mandatsträgerin ein enormes mediales Interesse erzeugen wird. Und ich war mir lange Zeit nicht bewusst, ob ich dieses mediale Interesse und im Prinzip sozusagen den permanenten Seelenstriptis irgendwo auch psychisch, mental gewachsen bin. Und mir war genauso klar, dass Häme, Spott und Hass nicht ausbleiben wird. Und deswegen hatte ich so wahnsinnig Schiss vor meinem Coming Out, bis ich am Ende meiner Kräfte war und einfach zu mir stehen musste. Das war, und das ist ja keine Entscheidung, sondern das ist ein bedingungsloses Ja zum Leben, zu meinem Leben und zu mir selbst. Und deswegen ist es eine gewisse Gratwanderung, immer wieder auf seine persönliche Geschichte, auf seine Biografie angesprochen zu werden. Mhm. Und wenn ich merke, da geht es nur um eine Story oder um irgendwelche Klischees zu reproduzieren, dann lasse ich auch Medienanfragen mal bleiben. Ich sehe aber sehr wohl, dass ich mit meiner persönlichen Geschichte verknüpft auch politische Forderungen transportieren kann.
Ich würde ja heute gerne über deine Rolle als Politikerin sprechen, vor allem dir. Du hast ja gerade schon gesagt, wäre ich mal bei meinen Bäumen geblieben, du hast Forstwirtschaft studiert. Du wurdest in Zwiesel, wie du auf deiner Homepage schreibst, im Herzen des Bayerischen Waldes geboren und bist dort groß geworden. Und mit 21 Jahren bist du dann bei Bündnis 90 Die Grünen eingetreten. Kannst du dich erinnern, welcher Moment dich politisiert hat, wo du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt, da trete ich jetzt ein?
Ach, ich glaube, das waren ein paar so Lebenserfahrungen, was mich in meinem Leben wirklich geprägt hat. Als Kind, ich war damals 9 Jahre alt, als das Reaktorunglück in Tschernobyl geschehen ist. Mhm. Und ich habe diese Nachrichten mitbekommen und habe das gar nicht richtig verstanden als Kind, was da jetzt passiert ist. Mir war aber klar, dass das was furchtbar Schlimmes sein musste, wenn das so weit weg ist und wir im Bayerischen Wald jetzt plötzlich nicht mehr draußen spielen sollten und ich plötzlich im Wald keine Beeren mehr pflücken darf, mhm, und nicht mehr Pilze sammeln. Und das hat sich bei mir echt eingebrannt in mein Bewusstsein. Und die Liebe zum Wald, zur Natur, wurde mir von meinem Vater in die Wiege gelegt. Es war dann in den 80er Jahren, so auch als Kind, das Thema Waldsterben in aller Munde, das mich schon auch irgendwie besorgt hat. Ja, später dann in meiner Jugend, in den frühen 90ern, nach der Wiedervereinigung, auch das waren so Momente, ich habe ostdeutsche Wurzeln in meiner Familie. Großvater mütterlicherseits kommt aus Jüterbock. Und deswegen hat mich ja diese deutsch-deutsche Geschichte irgendwo auch von frühester Kindheit begleitet. Und dann nach der Wiedervereinigung, als die Bilder von brennenden Geflüchtetenheimen über die Bildschirme flackerten und zu Hause im Wohnzimmer aufgeschlagen sind, auch das hat mich bewegt. Wir haben dann als von unserem Jugendzentrum Mahnwachen organisiert, um auch im Zwiesel hier Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das waren so verschiedene Schlüsselmomente in meinem Leben, die mich irgendwie auch politisch geweckt haben. Gleichwohl komme ich aber aus einem total unpolitischen Elternhaus. Und 98, das war die erste Bundestagswahl, wo ich selber mitwählen durfte, war die Stimmung im Land ähnlich wie dieses Jahr. Nach 16 Jahren Helmut Kohl, und ich kannte keine andere Regierung, finde ich, einfach die Zeit reif für einen ökologisch-gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik, und der schien zum Greifen nah. Ich fand deutlicher, wie jetzt in diesem Jahr, noch deutlicher war auch die Sehnsucht nach einem Aufbruch, nach einem echten politischen Wechsel, damals spürbar, aufgrund meiner Interessen und auch so meine Liebe zur Natur, war klar, dass ich da meine politische Heimat bei den Grünen finde, und ich wollte einfach da meinen bescheidenen Beitrag leisten und wollte mich nicht darauf verlassen, dass es reicht, wenn ich einfach nur mein Kreuzchen auf dem Wahlzettel mache, sondern ich wollte einfach wirklich meinen Beitrag leisten, dass dieser Aufbruch und dieser politische Wechsel wirklich Realität wird.
War das was Besonderes damals, dass du zu den Grünen gegangen bist? Also der Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen, ich komme ja vom ländlichen Sachsen-Anhalt, und da war es was sehr Besonderes, irgendwie grün zu denken, grün zu wählen, beim grünen Wahlkampf mitzuhelfen. Es wurde sehr belächelt und auch angefeindet. Und ich habe so das immer noch so das Bild von Bayern so sehr CSU-lastig. War das damals was ganz Besonderes, dass du zu den Grünen gegangen bist?
Also doch, definitiv. Also sogar die Grünen waren da total überrascht, dass da plötzlich ein junger Mensch bei der Mitgliederversammlung steht und sagt, hier bin ich. Ich bin jetzt Mitglied bei den Grünen geworden und ich möchte hier aktiv werden. Ist im Landkreis Ringen, wo ich geboren und aufgewachsen bin, da gab es gerade mal 30 Mitglieder bei den Grünen. Also jeder grüne Züchterverein hatte da mehr Mitglieder als die Grünen damals. Und es war ja nicht nur in dem Landkreis so, sondern auch in vielen anderen ländlichen Kreisverbänden, dass die Grünen nur ein paar Dutzend Mitglieder hatten. Damals hat man bundesweit, glaube ich, das erste Mal das 60.000. oder das 50.000. Mitglied begrüßt. Heute sind wir, glaube ich, weit über 125.000, also ordentlich. Doppelt so stark wie damals. Und von dem her war das nichts absolut Gewöhnliches, dass sich junge Menschen bei den Grünen engagieren. Damals gab es auch in Bayern noch keine richtige Jugendorganisation.
Die hast du mitgegründet, oder?
Also, ja, was heißt mitgegründet? Ich war von Anfang an mit dabei und habe dann auch mitgeholfen, so lokale Strukturen zu gründen. Wir haben im Landkreis Riegen eine grüne Jugend gegründet, sind dann monatelang alle 14 Tage in eine andere Stadt in Niederbayern gefahren, haben dann mit den Altgrünen irgendwelche Aktionen, Infostände gemacht, um auch neue Mitstreiterinnen zu finden, und haben dann bei der Gründung von weiteren Ortsverbänden und später vom Bezirksverband mitgeholfen.
Und das, scheinbar hat sich das ja ein bisschen geändert, denn wenn ich das richtig gesehen habe, in deinem Wahlkreis Nürnberg-Nord hast du ja nur knapp das Direktmandat verpasst, oder? Du hattest 22,6% der Stimmen.
Ja, das war nur ein paar Prozent Abstand zum Herausforderer der CSU. Die Grünen sind in den letzten Jahren mitgliedermäßig gewachsen, und wir haben unsere Wahlergebnisse deutlich verbessert. Wir hatten ja jetzt dieses Mal mit Abstand das beste grüne Wahlergebnis in 40-jähriger Parteigeschichte. Dennoch gibt es noch ein gewisses Gefälle, was die Wahlergebnisse anbelangt. Die Grünen waren schon immer in den Großstädten traditionell stark.
Ja, und ich glaube, das ist so das, was in Sachsen-Anhalt vielleicht auch ein bisschen fehlt. Da haben wir nicht so viele Großstädte tatsächlich. 2013 hast du dich dann als Kandidatin aufstellen lassen für den Bayerischen Landtag und bist da auch eingezogen. Und dann gab es ja so eine Enquete-Kommission, ich muss das vorlesen, die hieß Gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern. Da warst du die einzige Grüne, die Teil dieser Enquete-Kommission war. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege.
Ist richtig.
Das ist richtig, genau. Ne?
Ja.
Und ihr habt euch ja, hattet dabei auch einen Fokus auf Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Was genau habt ihr in so einer Enquete-Kommission gemacht?
Also, das war eine Initiative der Opposition, nachdem ja Horst Seehofer, diesen Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse in die Bayerische Verfassung reinschreiben hat lassen, wo ja dann bei der Landtagswahl 2013 dann auch sozusagen in Form von Volksentscheid auch die Mehrheit der WählerInnen für die Verfassungsänderung stimmen mussten, war es dann das Ansinnen, mit einer Enquete-Kommission dieses Thema wirklich in seiner Breite auch politisch zu diskutieren. Mhm. Ne? Also ich finde, so Verfassungsgrundsätze, die müssen ja auch mit Leben gefüllt werden. Und es war sonnenklar, dass mit dieser Verfassungsänderung noch lange nicht gleichwertige Lebensverhältnisse im Land hergestellt sind. Mhm. Und im Gegenteil, die Unterschiede, der demografische Wandel, diese Landflucht, die in den neuen Bundesländern massiv sind, die es aber auch in Bayern gibt, ja? Also zumindest an Rändern in Bayern, gerade so Nordostbayern, wo man ähnliche Entwicklung hatten, Einwohnerrückgang, strukturschwache Gegenden, war es das Ansinnen, mit so einer Enquete-Kommission wirklich auch Empfehlungen für die Politik auszuarbeiten, und es zwar überparteilich und mit Einbeziehung der Wissenschaft, um dann eben konkrete Empfehlungen vorzulegen, um politisch für diese gleichwertigen Lebensverhältnisse zu sorgen.
Du hast es ja auch mal, deine Mitarbeit in dieser Kommission mal als den größten Erfolg, deinen persönlichen größten Erfolg im Landtag bezeichnet. Was konkret konntet ihr denn da verändern und erreichen?
Also ich würde sagen, das war der größte Erfolg in der letzten Legislaturperiode.
Ja.
Ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass es mit diesem Bericht der Enquete-Kommission und der Arbeit der Enquete-Kommission gelungen ist, deutlich zu machen, dass es oftmals die weichen Standortfaktoren sind, die ausschlaggebend sind, ob das Leben in einer ländlichen Region wirklich lebenswert ist, ob die Jugend die Frage "Should I stay or should I go?" mit einem klaren "Na klar, ich bin hier daheim und ich bleibe auch hier" beantworten. Weil Arbeitsplätze natürlich wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Ohne wirtschaftliche Grundlage bleiben die jungen Menschen nicht und werden sich ein besseres Leben irgendwo in anderen Gegenden Deutschlands oder vielleicht auch in anderen Ländern suchen. Mhm. Aber das Leben besteht heute nicht nur aus Arbeit. Gerade in der Zeit, als die Enquete-Kommission gearbeitet hat, wir haben ja in dem letzten Jahrzehnt einen echten Wirtschaftsboom erlebt. Ja. Mhm. Wir hatten in Bayern in vielen Landkreisen Vollbeschäftigung und hatten auch in den ländlichen Regionen sehr niedrige einstellige Arbeitslosenquoten. Trotzdem hatten wir einen Rückgang der Bevölkerung und das, glaube ich, ist in der Enquete-Kommission wirklich gelungen, deutlich zu machen, dass es eben auch die weichen Standortfaktoren sind.
Hast du da Beispiele für, was so weiche Standortfaktoren sind?
Also das ist zum Beispiel ganz vorne dran natürlich für junge Familien, die Kinderbetreuungsangebote, die Bildungsangebote, kulturelle Angebote,
ja.
Die ganze Nahversorgung, die ja in den letzten Jahren dramatisch weggebrochen ist, ist ja mittlerweile nicht nur so, dass es in den Dörfern keine Metzger, keinen Bäcker und keinen Tante-Emma-Laden mehr gibt, sondern dass auch der nächste Supermarkt nicht nur noch 2 Kilometer oder 3 Kilometer, sondern nur noch in 15 Kilometer Entfernung zu finden
voll.
Ist. Auch ÖPNV, eine ganz wichtige Sache. Ich fand das ganz interessant. Es gibt da einige Studien, die in den neuen Bundesländern Untersuchungen geführt haben zu den Haltefaktoren und herausstellen konnten, dass es geschlechtsspezifisch unterschiedliche Gewichtungen der Haltefaktoren gibt. Also dass junge Frauen viel, viel mehr Wert Wert auf einen guten ÖPNV legen. Mhm. Und wenn das Angebot nicht gut genug ist, ist sozusagen ein Faktor fehlt, um in der Heimat zu bleiben oder nach der Ausbildung wieder zurückzukommen. Mhm. Den ÖPNV gewichten Frauen deutlich wichtiger als Männer. Und auch diese geschlechtsspezifische Unterschiede deutlich zu machen, also das war ja alles noch vor meinem Coming Out in diesem männerdominierten Gremium, da wurde ich mir Gespenst ansehen. An sowas haben manche der Kommissionsmitglieder überhaupt nicht gedacht. Mhm. Mir ist es dann gelungen, in vielen Bereichen, aber vor allem im Verkehr, in dem Verkehrsbereich, durfte ich im Wesentlichen das Kapitel mitgestalten, und das hat eine sehr deutliche grüne Handschrift geprägt. Und vor allem konnte ich damit auch mit der Enquete-Kommission, weil diese Ansicht eben auch von wissenschaftlicher Seite bestätigt und gestärkt wurde, finde ich auch nochmal deutlich machen, dass ÖPNV einfach eine, also dass Mobilität eine Grundvoraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe von uns Menschen ist. Dieses Verständnis zu vermitteln, dass ÖPNV-Angebot nicht nur eine Frage der Ökologie ist, sondern eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen Teilhabe, das konnte ich mit der Enquete-Kommission deutlich herausarbeiten. Und ich glaube, da hat sich auch über die Parteigrenzen hinweg ein gewisser Bewusstseinswandel eingestellt, auch wenn die CSU in Bayern dem immer noch nicht ausreichend Augenmerk schenkt.
Mhm. Ich kann das voll nachvollziehen, und ich finde das gerade total spannend, dass du das erzählst, dass du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast wie ich damals in meiner Jugend, weil einfach, wenn ein Bus in die nächste Stadt nur einmal vormittags und einmal nachmittags fährt, das beeinflusst das Leben halt enorm. Und bei mir war das dann damals so, ich habe dann irgendwann mal auf dem Feld gearbeitet, und mit dem ganzen Geld, was ich verdient habe, habe ich mir eine Schwalbe gekauft und bin dann immer so mit dem Moped über die Landstraßen gebrettert. Und da habe ich dann im Nachhinein festgestellt, was für eine enorme Freiheit das damals dann war, dass ich nicht mehr angewiesen war auf meine Eltern und nicht mehr auf den Bus, und dass ich da das Gefühl hatte, cool, ich kann Termine gerade selbstständig legen und kann auch mein Engagement, was ich in der nächstgrößeren Stadt dann angefangen habe.
Das liegt ja nicht daran, dass der Bus nicht keine Freiheit bieten würde, sondern die Freiheit ist eingeschränkt, wenn der Bus eben nicht fährt.
Stimmt, ja, da hast du vollkommen recht. Stichwort Studie und grüne Handschrift. Die grüne Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag hat dann ja auch eine Studie über queeres Leben in Bayern in Auftrag gegeben, welche 2020 veröffentlicht wurde. 900 Menschen wurden dazu ihre Lebensrealität befragt. Wie kam es dazu?
Nun, die CSU hat sich aufgestellt oder wie soll ich sagen, nachdem jahrelang, über viele Jahre, auch meine queerpolitischen Vorgänger bei den Grünen die Initiativen der Opposition im Bereich Queerpolitik von der CSU abgeschmettert wurden und die CSU nach dem Motto verfahren ist, wir haben ja nichts gegen Schwule, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht. Mhm. Und nachdem der Koalitionsvertrag von Markus Söder und Hubert Aiwanger in dem Koalitionsvertrag queere Menschen gar nicht vorkommen, dieses Akronym LSBTIQ, nicht mal eine Silbe davon, nicht schwul, nicht lesbisch, krass, nicht bisexuell, nicht trans, queere Menschen in diesem Koalitionsvertrag überhaupt nicht vorkommen und queere Menschen in Bayern von der bayerischen Politik, von der Söder-Regierung überhaupt nicht gesehen werden, war es mir ein Bedürfnis, einfach auch einmal wirklich aussagekräftige Zahlen zu haben über die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen in Bayern. Deswegen haben wir in diese Studie in Auftrag gegeben, und das Ergebnis war ja, dass jede zweite queere Person in den letzten 3 Jahren mindestens einen Lebensbereich Diskriminierungserfahrungen erleben mussten. und wir dann eben zeigen konnten, dass es mit der Liberalitas Bavaria für queere Menschen nicht weit her ist, sondern dass es eben, dass sich Diskriminierungen wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche durchziehen und dass eben Bayern hier auch enormes Problem hat und dass es eben politische Maßnahmen bedarf, damit alle Menschen, egal welche sexuelle Orientierung, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlen oder welchem Geschlecht sie angehören, wirklich frei und sicher und gut leben können. Und da ist auch in Bayern enormer Bedarf. Und deswegen war mir diese Studie so wichtig und deswegen ist diese Studie auch so wichtig für die queerpolitische Arbeit in Bayern, weil wir da eben wirklich das erste Mal auch Aussagen über Diskriminierungserfahrungen speziell in Bayern treffen konnten.
Und da gibt es ja auch Unterschiede, also wurde ja auch explizit auf Unterschiede zwischen Stadt und Land geguckt. Weißt du noch, welche Ergebnisse dir da besonders hängen geblieben sind und was dich überrascht hat?
Also eine Frage, die ich von dieser Studie beantwortet haben wollte, die eigentlich sich jede, also eigentlich jeder, jeder Jugendliche auf dem Land stellt, diese Frage, should I stay or should I go, wollte ich mit dieser Studie einfach in Erfahrung bringen, wie beantworten das denn queere Menschen, die auf dem Land geboren wurden. Und die Vermutung lag nahe, dass queere Menschen sich im ländlichen Raum nicht wohl, nicht gesehen fühlen und deswegen deutlich häufiger ihre Heimat verlassen und ihr Glück in den Großstädten suchen. Und genau das, diese Vermutung hat auch diese Studie belegt. Also zum Zeitpunkt der Geburt war ja oder geboren ist ein Großteil und der weit überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden sind im ländlichen Raum oder in Kleinstädten geboren. Und zum Zeitpunkt der Befragung hat aber weit über die Hälfte in Großstädten gelebt. Und neben der Ausbildung war die eigene Queerness, das fehlende Angebot von queeren Infrastrukturen und das nicht gesehen und nicht willkommen fühlen, der hauptausschlagende Grund, warum junge, queere Menschen ihre Heimat, ihre Dörfer verlassen haben.
Ich bin über eine Sache gestolpert, das muss ich einmal zitieren. In der Studie wird erwähnt, Zitat, dass 52% der TeilnehmerInnen aus der städtischen Region Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Zugehörigkeit erfahren haben und 43% der queeren Befragten vom Land. Also da ist ja schon so ein Gap von 9%. Was glaubst du, warum ist das
mag,
so?
Das mag zunächst überraschen. Also mit dieser Studie konnte ja eigentlich auch aufgedeckt werden, dass wir weiteren Forschungsbedarf haben. Aber es gab einige überraschende Antworten. Eben diese Sache, dass queere Menschen in der Stadt tendenziell leicht mehr Diskriminierung erfahren. Die Antwort, und so muss man, glaube ich, die Studie und die Angaben auch interpretieren, dass eben wir ja auch sehen, dass im ländlichen Raum viel weniger queere Menschen geoutet sind. Und dass sozusagen, und das sehen wir auch aus anderen Diskriminierungsstudien oder Antidiskriminierungsstudien, dass Sichtbarkeit zu zusätzlichen Diskriminierungserfahrungen führt. Also wenn man nicht out lebt, läuft man ja eine zwangsweise Gefahr, diskriminiert zu werden. Das ist auch der Grund, warum trans geschlechtliche oder gender-nonkonforme Personen häufiger oder am meisten Diskriminierung erfahren, weil mir meine sexuelle Orientierung im öffentlichen Raum andere Menschen nicht automatisch ansehen. Wenn ich nicht mit irgendwelchen Stickern oder mit Regenbogenfahnen rumlaufe oder mit meiner Partnerin nicht Händchen halten, wenn sich schwules Pärchen nicht im öffentlichen Raum küsst oder Händchen halten, dann fallen Queere, dann fallen Schwule, Lesben, Bisexuelle im öffentlichen Raum oder in der Arbeit nicht auf. Mhm. Transgeschlechtliche, gender-nonkonforme Personen, denen sieht man es heute oftmals an, dass sie trans sind oder einen Trans-Hintergrund haben und können sich weniger verstecken, gerade auch Coming Out im Berufsleben, im Erwachsenenalter, führt heute zu Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit führt zu deutlich mehr Diskriminierung. Und deswegen erleben queere Menschen, einfach weil sie in Großstädten überwiegend, also auch in Großstädten sind ja nicht alle, leben nicht alle out oder sind nicht vollständig geoutet, aber leben deutlich offener und freier, was aber dazu führt, dass sie dadurch auch sichtbar werden, mhm, und damit auch angreifbarer.
Verstehe, genau. Also da,
aber dort, wo queere Menschen im ländlichen Raum sichtbar sind, erleben sie aber deutlich mehr Diskriminierung. Mhm.
Genau, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Credo bei meinem Podcast, nicht nur Sichtbarkeit schaffen, sondern auch Sicherheiten.
Genau.
Ja. Ja. Stichwort Sicherheiten tatsächlich. Meines Wissens nach ist ja Bayern das einzige Bundesland ohne landesweiten Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit. Ist das immer noch so?
Ja, das ist immer noch so. Das ist unglaublich.
Ich wollte gerade sagen, also mit dieser Studie habt ihr ja tatsächlich belegt, dass es da politischen Handlungsbedarf gibt. Wer stellt sich da quer? Warum gibt es das nicht?
Ja, wer regiert denn in Bayern? Die okay. CSU mit den Freien Wählern noch? Also die Äußerungen der letzten Wochen zu den queerpolitischen Absichten im Koalitionsvertrag seitens der CSU zeigen ja, dass die CSU ganz offensichtlich daran arbeitet, auch die politische Mehrheit in Bayern zu verlieren. Ich glaube, dieses schlechte Abschneiden der Unionsfraktion bei der letzten Bundestagswahl ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Union zu Teilen dieser Gesellschaft einfach den Bezug verloren hat, dass sich queere Menschen zum Beispiel von den Unionsparteien einfach nicht gesehen und repräsentiert fühlen. Mhm. Nicht die einzigen, es gibt andere Bevölkerungsgruppen, junge Menschen zum Beispiel, die das genauso sehen. Und das, glaube ich, hat zu den schlechten Wahlergebnissen der Unionsparteien geführt. Ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht den Eindruck, dass die CSU aus diesen Fehlern der Landtagswahl gelernt hat. Im Gegenteil, ich betrachte die Äußerungen eher mit Sorge, dass es zu einem Backlash in der Union kommt, wo sie aber diese Bevölkerungsgruppen bestimmt nicht erreichen, sondern die Tür erst recht zuschließen. Ja, was aber dazu führt, dass dann eben politisch leider nichts weitergeht, solange Bayern von Markus Söder und CSU und Freien Wählern gewählt regiert wird.
Ja. Laptop und Lederhose, aber keine Regenbogenflagge.
Ja. Ja, oder Regenbogenmasken, dann aber nur als scheinheiliges Symbol der Scheintoleranz. Und das finde ich heute besonders verwerflich, dass bei dieser Ignoranz der CSU gegenüber dem politischen Handlungsbedarf sich dann aber Markus Söder nicht zu schade ist dafür, sich mit einer Regenbogenmaske in die Allianz Arena zu stellen und hier auf tolerant zu machen.
Ich würde gerne nochmal jetzt in den Bundestag kommen, du als Bundestagsabgeordnete. Ich habe mich gefragt, der Bundestag als politische Institution fühlt sich irgendwie ganz weit weg an von den Dörfern dieser Republik. Was kann im Bundestag beschlossen werden oder was kannst auch du als Bundestagsabgeordnete tun, was das Leben auf dem Land konkret verbessert, auch für queere Menschen?
Also generell glaube ich, muss hier auch von bundespolitischer Seite alles getan werden, um wirklich auch die weichen Standortfaktoren zu sichern. Das ist eine diffuse Sache, ja. Also die Bundespolitik muss hier Finanzmittel bereitstellen, um Akzeptanzarbeit, um Aufklärung leisten zu können, um gegen Diskriminierungen vorzugehen. Und dort, wo fehlende Akzeptanz in Benachteiligung oder sogar in Hassgewalt umschlägt, da muss der Staat sich schützend vor den Menschen stellen und dafür sorgen, dass die zu ihrem Recht kommen oder Hasskriminalität konsequent geahndet und verfolgt wird. Die Kommunalpolitik muss dann für queere Menschen heute dann auch einmal Sichtbarkeit sorgen. Ne? Also wir brauchen, wie gesagt, auch nicht irgendwo in jedem Dorf einen hauptamtlichen Queerbeauftragten. Das kann nicht jede kleine Kommune leisten, aber man kann doch auch in einer kleinen Gemeinde zum Beispiel zu irgendeinem Aktionstag, zum Eiderhoppe zum Beispiel, mal die Regenbogenfahne vor dem Rathaus hissen, ja. Um einfach auch Zeichen zu setzen und einzustehen und den Menschen einfach Signale zu geben, ihr seid gut, wie ihr seid und ihr seid hier daheim und ihr seid hier willkommen und wenn ihr hier leben wollt, dann seid ihr genauso ein wichtiger Teil der Gemeinde wie jeder Heterosexuelle auch. Ja. Also das glaube ich, in der Summe braucht es. Es braucht klare bundespolitische Maßnahmen, aber ich glaube, es braucht halt einfach auch ein Bewusstsein und ein beherztes Eintreten für Akzeptanz in der Kommunalpolitik, um die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen im ländlichen Raum zu verbessern. Die freie Entscheidung der Berufswahl und die Frage so, also oftmals verschlägt einen ja auch die Liebe irgendwo anders hin. Ja. Das wird sich ja innen vermeiden lassen, aber das finde ich, muss mal die Kommunalpolitik merken, dass wenn wir von vielleicht 10% der Bevölkerung ausgehen, wenn 10% der Jugendlichen weggehen, nicht mehr kommen, nicht wegen der Ausbildung, sondern weil sie einfach nicht willkommen sind, ja, dann ist es ein Aderlass für eine Region, wenn es über Generationen so bleibt. Und das, glaube ich, muss einmal auch in den Köpfen der Kommunalpolitik verankert werden.
Ich würde zum Abschluss, ich habe ein paar Fragen meiner HörerInnen mitgebracht und würde dich mal einladen zu einer Schnellfragerunde, falls sich die Fragen schnell beantworten lassen. Genau, vielleicht kurz und knapp, soweit es geht. Erste Frage. Wie gehst du als Abgeordnete mit Mackerei und dominanten Männlichkeiten in der Politik um?
Den zeige ich die kalte Schulter.
Okay, danke. Es gab auch explizit die Frage, wie gehst du in der Zusammenarbeit mit Abgeordneten der AfD um? Die sind ja eine offen queerfeindliche Partei.
Ich werde niemals mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten zusammenarbeiten. Mhm.
Hast du queerfeindliche Erfahrungen in deiner eigenen Partei gemacht?
Persönlich, persönlich heißt face-to-face nicht, wobei es halt auch nicht unerwähnt bleiben darf und es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir leider auch bei den Grünen ein paar einzelne Personen haben, die gegen die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen Stimmung machen, die aber bei uns in der absoluten Minderheit sind und in der Partei auch niemals was zu sagen bekommen werden. Ja.
Bist du optimistisch, dass das sogenannte Transsexuellengesetz in dieser Legislatur abgeschafft, reformiert und oder ersetzt wird?
Ja, das wird passieren.
Wie bleibst du dir und deinen politischen Standpunkten treu und verlierst dich nicht in Kompromissen?
Ich muss nichts werden und ich muss an niemandem was beweisen. Und um bei mir zu bleiben, brauche ich ab und zu mal Auszeit für mich. Am besten lange ausgedehnte Wanderungen in der Natur, um wieder auf den Boden zu kommen und bei mir zu bleiben.
Gibt es sowas wie ein queeres politisches Netzwerk im Bundestag? O-Ton, so wie alte Männer das ja auch machen.
Also es gibt ja in den anderen Fraktionen, insbesondere gerade bei der Union, wenig geoute queere Menschen. Innerhalb den Grünen arbeiten wir sehr gut zusammen. Ja, und innerhalb der Ampelkoalition denke ich definitiv. Mhm.
Was ist das Merkwürdigste am Deutschen Bundestag? Also dem konkret physischen Ort, woran musst du dich noch gewöhnen? Was ist für dich befremdlich?
Dass man hier in der Verwaltung für alles irgendwelche Formulare braucht und dass hier tatsächlich die Formulare ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt oder per Fax versendet werden muss. Also ich glaube, der Ort Deutscher Bundestag ist der Ort, wo man am deutlichsten spürt, dass wir in puncto Digitalisierung echt noch was aufzuholen haben.
Okay, wow, spannend. Letzte Schnellfrage. War es deine Idee, als MdB zu kandidieren oder wurdest du von KollegInnen auf die Idee gebracht?
Also es waren nicht Kolleginnen, sondern es waren queere Menschen. Nach meinem Coming Out bin ich so unendlich oft in so vielen Teilen Deutschlands, teilweise über Deutschland hinaus, als Rednerin, als Referentin angefragt worden. Und überall habe ich die Aufforderung gehört, ich müsste in den Deutschen Bundestag gehen, weil dort die wesentlichen Gesetze gemacht werden. Und nachdem sich abgezeichnet hat, dass die große und die unionsgeführte große Koalition die wesentlichen notwendigen Reformen nicht auf den Weg bringen wird, habe ich mich dann letztendlich dazu entschieden, dieser Aufforderung nachzukommen und für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
Danke. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage ist, welche Themen sind dir denn jetzt so am Herzen als MdB? Was möchtest du gern anstoßen, verändern und ins Rollen bringen mit dieser Legislaturperiode?
Das ist so viel, den ganzen Koalitionsvertrag umsetzen. Also ich brenne nach wie vor für die klassischen Umweltthemen, sei es Mobilitätspolitik, Wald- und Forstwirtschaft, Naturschutz. Mhm. Da würde ich gerne auch fachlich in einen Ausschuss arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast gesendet wird. Vielleicht ist ja zum Sendezeitpunkt dann auch schon klar, wie die Ausschüsse besetzt werden. Mhm. Das wird sich in den nächsten 14 Tagen vor Weihnachten noch entscheiden. Ich werde aber weiterhin auch queerpolitisch meine Stimme erheben und möchte mich da insbesondere auch für eine gute, diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung von Transpersonen einzusetzen. Das ist nämlich neben dem Selbstbestimmungsgesetz und der Abschaffung des transsexuellen Gesetzes wirklich ein Punkt, was die Lebenswirklichkeit von transgeschlechtlichen Menschen deutlich verbessern würde. Ja. Diese strukturelle Diskriminierung im Gesundheitssystem, auch hier muss sich deutlich was verändern, verbessern und auch daran möchte ich die nächsten Jahre arbeiten.
Hast du einen Favorite-Ausschuss, in dem du gerne wärst, wenn das jetzt in den nächsten 14 Tagen feststeht? Wenn du dich für einen entscheiden müsstest?
Also meine erste Priorität wäre wirklich der Verkehrsausschuss, alternativ Landwirtschaft oder Umwelt. Mhm. Da würde ich gerne fachlich arbeiten. Ich möchte mich nicht nur auf meine persönliche Biografie beschränken lassen. Ich würde die Arbeit, die ich in diesen Politikbereichen im Bayerischen Landtag für die Grünen jahrelang machen durfte, hier gerne im Deutschen Bundestag weiter fortführen, als Facharbeit in den Ausschüssen, werde aber auch wenn ich in den Bereichen klassische fachpolitische Arbeit leiste, die queerpolitischen Themen nicht aus den Augen verlieren.
Letzte Frage. Tessa, bist du eigentlich ein Stadt- oder ein Landmensch? Und was vermisst du jetzt, da du in Berlin lebst?
Ich glaube, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube so, eigentlich bin ich eher Landei, aber der Landstrich, wo ich geboren und aufgewachsen wurde, der war mir zu engstirnig, zu konservativ, da war mir einfach die Welt zu klein, da hat mir die Luft zum Atmen gefehlt. Und deswegen fühle ich mich in Großstädten eigentlich genauso wohl, aber ich merke, dass ich beides brauche irgendwie. Also zumindest brauche ich die Natur. Mhm. Ja, auf Dauer ist mir das Leben in der Stadt zu laut, zu hektisch, die Luft zu stickig, ist zu dreckig. Ich brauche für mich einfach auch die Natur. Ich brauche Grün um mich herum, Orte, Stunden, Momente, wo ich keinen Straßenlärm höre, das vermisse ich heute in der Stadt. Und da ziehe ich mich dann zumindest am Wochenende und in der Freizeit immer wieder raus.
Das Gespräch mit Tessa hat für mich nochmal eine andere Perspektive auf queerpolitisches Handeln im ländlichen Raum aufgemacht. Lokales und überregionales queeres Engagement ist und bleibt das Herzstück queerer Emanzipation, um Sichtbarkeiten und Sicherheiten zu schaffen. Und gleichzeitig kann die institutionalisierte Politik dafür sorgen, dass queere Rechte überhaupt erst zementiert und verteidigt werden können, auch im ländlichen Raum. Außerdem kann die Politik das Cash bereitstellen, um queere Infrastruktur zu verstetigen. Und im besten Fall sogar stärker und sozial umverteilen. Und diesen Kommentar erlaube ich mir mit Blick auf die neue Regierung. Die Zeit, Cash großflächig umzuverteilen, ist jetzt. Manchmal steht Queer nicht auf dem jeweiligen politischen Inhalt, ist aber maßgeblich für die lokalen Communities. Ohne vernünftige Infrastruktur kommen queere Menschen nicht zu Beratungsangeboten, coolen ÄrztInnen und an Begegnungsorte. Und auch andersrum gedacht, wenn die Mieten in den Großstädten explodieren, bleiben Smalltown Boys und Smalltown Girls ebenfalls in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, wo sie ihren Lebensort suchen. Um es am Ende noch aufzulösen, Tessa ist seit Mitte Dezember Mitglied des Umweltausschusses im Bundestag. Genauso, wie sie es sich gewünscht hatte. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Tessa, für all die Einblicke, deine Geschichten und dein queerpolitisches Engagement. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir doch gerne. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf euch. Bis dahin.